Hören Sie, was Souveränität bewirkt. Souveränitätsexperte Theo Bergauer im Gespräch mit seinen Gästen. Unternehmer, erfolgreiche Sportler, Persönlichkeiten der Gesellschaft. In diesem Podcast gehen Sie zusammen mit Ihnen auf eine Tour, von der Sie souverän wiederkommen werden. Einfach bergisch gut.
Ich liebe die Menschen und ich liebe nette Gespräche und ich liebe die Berge. Respekt habe ich vor Jungs und Mädchen, die sich Hals über Kopf über ins Tal stürzen. Wie oft haben Sie sich oder haben wir uns schon kopfüber in eine Veränderung, in einem Veränderungsprozess geworfen? Souverän ist der, der mutig seine Veränderungen angeht, statt immer an Altem festzuhalten. Souverän ist derjenige, der an sich selbst glaubt, gerade bei Veränderung und offen ist für Neues. Und souverän ist derjenige, der aus den Rückschlägen lernt, um daran zu wachsen und wie hier auf Gold zu fahren, Weltmeister zu sein, ganz oben zu stehen bei der Weltmeisterschaft. Freuen Sie sich auf die Erkenntnisse und all das, was wir hören von Alexander Gassner. Mensch, lieber Alex, erste Frage, die mir auf den Lippen ist, du hast den Einspieler gesehen, das waren Emotionen. Was schießt da noch im Kopf, durch den Kopf, so fast ein Dreivierteljahr später, nach dem, was du gerade da gesehen hast, was in Altenberg passiert ist?
Ja, für mich die WM in Altenberg, ein absolutes Highlight für meine Karriere. Das waren zwei super aufregende und auch spannende Wettkämpfe mit Höhen, Tiefen, viel, viel Spannung. Und auch hohen Drucksituationen. Und im Nachhinein guckt man immer ganz, ganz gerne nochmal drauf und zieht auch seine Lehren. Mhm. Und ich habe mir auch die Videos in Vergangenheit öfter nochmal angeschaut, nochmal reflektiert, was war positiv, was war nicht so gut, um daraus auch nochmal sich weiterzuentwickeln.
Also, ja, deshalb herzlichen Dank, dass wir mit dir gemeinsam reflektieren können und du die Zeit hast. Und das ehrt mich wirklich, dass du als Weltmeister im Skeleton aktuell im Teamwettbewerb und als Dritter noch bei den Männern die Zeit hast und die Musik aus mir zu plaudern. Uns verbinden dann schon viele Jahre. Aber vielleicht, was ist Skeleton überhaupt? Für uns ist es selbstverständlich. Was kann sich unser Zuschauer oder unser Zuhörer von Skeleton vorstellen?
Ja, Skeleton, eine sehr, sehr junge Sportart, aber eine sehr, sehr aufregende, wie ich finde. Hm. Ist neben Rodeln und Bob sicherlich eines der Rennsportarten, die vielleicht noch nicht so bekannt sind, aber dennoch in der Bobbahn stattfinden. Wir fahren im Schlitten bäuchlings, Kopf voraus, mit bis zu 146 km/h die Bobbahn runter und haben quasi auch noch einen Start, einen aktiven Start, in dem wir circa 30 Meter anlaufen, sprinten und uns dann Kopf voraus auf den Skeleton schmeißen.
Ja. Und damit wir immer wissen, wer so gerade in der Bahn ist, habt ihr Startnummern. Ich habe ja eine Startnummer geschenkt bekommen und das zu einem tollen, tollen Landlass. Ich zeige es mal. Das ist so zum 60. Geburtstag gewesen und die halte ich in Ehren, habe sie extra aus dem Bilderrahmen gerade rausgenommen, weil es wirklich toll ist, so ein Leiberl zu haben und das ist noch abgenäht, genau auf dich zugeschnitten. Da habe ich mich wirklich gefreut für dieses tolle Geschenk, ein sehr individuelles Geschenk und das ist wirklich sehr, sehr schön, da so eine Partnerschaft zu haben, die uns jetzt schon viele Jahre begleitet. Unser Hauptthema heute ist so dieses Thema: Was passiert im Kopf? Mir hast du vorhin gesagt, bäuchlings und Kopf voraus. Also der Kopf spielt bei dir eine große Rolle. Der will geschützt sein, da hast du einen Helm auf, ja. Aber vieles passiert eben im Kopf. Und das Zweite wird so sein, Veränderungen anzugehen. Du bist ja viele Jahre unterwegs. Wie lange bist du schon im aktiven Sport jetzt bei Skeleton? Oder aus welcher Sportart bist du gekommen?
Also ursprünglich komme ich von der Leichtathletik. Hm? Bin damals in der Nähe von Heilbronn in einem Leichtathletikverband gewesen. Und mich hat es dann immer so ein bisschen Richtung Wintersport gezogen. und ich wollte das unbedingt mal ausprobieren. Habe Langlauf und Biathlon auch für mich mal ausprobiert. Da war ich aber nicht so talentiert. Und durch einen Bekannten bin ich dann nach Winterberg gekommen und habe dann mal die Eissportarten so ein bisschen bei mir angeschaut und mal geschaut, wo ich da ungefähr reinpassen würde. Und da ich aus der Leichtathletik koordinativ vorher gut gearbeitet habe und einigermaßen auch laufen konnte, habe ich doch Skeleton für mich entdeckt und fand es cool, immer ganz cool. Das Sprinten und das Aufhechten auf den Skeletten, das fand ich schon sehr beeindruckend. Und deswegen bin ich dabei geblieben. Ja, ich bin jetzt seit circa 16 Jahren im Skeleton, schon relativ lange. Einstieg in die Nationalmannschaft 2011 ist mir der Einstieg da gelungen in die Weltcup-Mannschaft mit auch vielen guten Ergebnissen und zuletzt auch mit den zwei Medaillen bei der WM in Altenberg.
Die wollen wir sehen. Her damit.
Ich bin, mal vorbereitet.
Ja, das ist auch mal, was du in die Kamera halten kannst. Wow.
Genau, die zwei Medaillen. Ja. Einmal die goldene fürs Team und einmal die bronzene für das Einzel. Ja.
Und das noch bei der Heim-WM unter riesen Druck. Vorher war Olympia ja. War ja nicht so ideal, verletzungsbedingt nicht so gewesen, gerade im Anschub die Leistung nicht abrufen können. Und dann unter diesem Druck bei der Heim-WM. Und unser Thema ist ja Kopf. Was macht denn das in deinem Kopf aus, dieser Druck? Wie gehst du damit um?
Also, wie du schon sagtest, der Kopf spielt bei uns nicht nur in der Bahn eine wichtige Rolle, sondern auch in der Vorbereitung, die ja auch über den Sommer einen viel, viel größeren Zeitraum einnimmt. Mhm. Veränderungen damals nach Olympia habe ich ja erstmal den Wohnsitz jetzt geändert, bin jetzt in Aschaffenburg und bereite mich hier mit einem ganz neuen Team vor.
Ja.
Das ist gerade eine ganz, ganz interessante Zeit, weil ich mich in vielen Dingen jetzt nochmal verändert habe und auch den Mut dazu hatte, Veränderungen nochmal.
Was war denn ausschlaggebend, die Veränderungen zu machen? Weil viele schieben es ja immer hin und schieben es hin und zögern es raus, diese wirklich Veränderungen, dieser Cold Cut, diese Dinge mal wirklich ganz anders zu machen. Bei dir ist eine Wohnortveränderung, kommt ja vieles dazu. Was war die Ursache?
Also der ausschlaggebende Punkt war meine Unzufriedenheit mit der Platzierung bei den Olympischen Spielen. Es war ein 9. Platz, aber mit dem Hintergrund, dass ich eigentlich um die Medaillen kämpfen wollte, mir eine Woche vorher ein Muskelfaserriss im Beuger zugezogen hatte. Kein Ergebnis, was ich eigentlich mir so vorgestellt hatte vorher. Ich bin mit Medaillenambitionen eigentlich in die Vorbereitung gegangen und habe es mir quasi selbst verpatzt. Also muss man das auch ehrlich sagen, jetzt im Nachhinein war es dann wichtig, auch für mich zu erkennen, dass es an vielen Dingen bei mir gelegen hat. Und,
kannst du sagen, selbst verplatzt, wenn der Körper einfach sagt, ich habe da eine Sollbruchstelle und das geht nicht. Also die Verletzung, meinst du, warst selber mit Ursache für die Verletzung?
Definitiv, kann man auch sagen, weil als Leistungssportler hat man, sagen wir es mal so, setzt man sich Ziele und arbeitet sehr hart und man geht ein hohes Risiko auch im Training ein, aber das war definitiv eine Schippe zu viel. Also im Nachhinein muss ich ehrlich sagen, hätte ich da das Risiko quasi in der Vorbereitung, das war am Königssee, wäre ich das Risiko nicht eingegangen, hätte ich eine Woche später definitiv eine Medaille mitkämpfen können. Und das war auch ursprünglich das Ziel. Aber da war ich zu verbissen, da habe ich nicht mehr auf meinen Körper gehört, sondern quasi nur noch versucht, maximal zu arbeiten, weil ich gedacht habe, viel hilft viel. Es war aber umgekehrt. Ich habe da eine hohe Reizung schon im Beuger gespürt, eine Verhärtung und wollte mir das auch in Anführungsstrichen gar nicht eingestehen, weil ich wollte mehr. Und aus mehr ist nach dem dritten oder vierten Schritt im Training ein Riss entstanden.
Ja. Souverän, Sein heißt ja unser Format und souverän überlegt, überlegen. Und du hast ja schon zugegeben, das war jetzt nicht überlegt gewesen, maximal bei sich abzufordern und nach dem Motto, mehr hilft viel mehr zu trainieren, dann auch mal eine Ruhephase einzuleiten. Und das empfehlen wir auch immer, viel hilft nicht viel, auch in den Körper hineinzuhören, wie du das gerade selber schon angesprochen hast. Sehr, sehr wichtig. Ja? Ja. Solche Veränderungen, die ja dann konsequent sind, die sind ja meistens in den Kopf schon länger da. Was war dann so der Schlüssel, diese Veränderungen auch zu tun? Ich kenne viele, die sagen, ja, ich müsste ja und ich wüsste ja und das andere Umfeld und die Lebensumstände, aber diesen wirklichen Drive, das anzupacken, da muss was sein. Und was war es bei dir, dass du gesagt hast, jo, jetzt mache ich es anders?
Ja, ich denke, dass da hat der Mike Thies, also mein Ernährungsberater und Coach, einen großen Anteil daran. Ich habe ihn kennengelernt durch meine Ex-Freundin damals und war anfangs super skeptisch, weil ich, sagen wir es mal so, mit vielen Jahren Leistungssport eine Schiene gefahren habe, die mich so ein bisschen geprägt hat und aber auch so ein bisschen misstrauisch gemacht hat. Mhm. Und ich habe mich dann, wie gesagt, dann auf so einen Test eingelassen, auch für mich selber, weil ich genau wusste, wenn ich jetzt nicht irgendwas ändere an meinem Tun, werde ich nie den Erfolg haben, den ich mir so sehr wünsche. Mhm. Ich habe über Jahre versucht, in die Weltspitze zu kommen, mal mit mehr oder weniger Erfolg, aber es war halt nicht kontinuierlich, so wie ich mir das gewünscht habe. Es waren Ausrutscher nach oben und nach unten da, aber nie so, dass ich sagen konnte, ich kann jetzt bei jedem Rennen unter die besten drei fahren. Ja. Und ich wusste, ich muss jetzt irgendwas ändern. Ich muss für die kommenden Jahre, wenn ich auch Olympia 2022 in Peking sehen will, auch definitiv was ändern. Das habe ich dann in Angriff genommen und habe das wirklich knallhart durchgezogen als Selbstversuch, in Anführungsstrichen. Und so ist das so entstanden, dass ich neuen Dingen gegenüber viel offener war, viele Dinge für mich ausprobiert habe und daraus das Beste für mich auch selektiert habe. Ich habe mich nicht mehr mit weniger zufrieden gegeben, sondern ich versuche, das Team um mich herum perfekt aufzubauen, dass am Ende das große Ziel, die Medaille bei Olympia, realistisch ist. Mhm. Und umso besser das Team um mich herum, umso größer das Vertrauen da ist, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dann auch wirklich einen Medaillenplatz zu erlangen.
Ja. Ja, und das klingt ja so durch, 2022 dann in Peking diese Medaille zu holen und dann vielleicht auch da dann aufzuhören und zu sagen, das ist jetzt der Höhepunkt. Aber bis dahin sind ja noch ein paar Jahre, da müssen wir jetzt nicht drüber philosophieren. Ja, also diese Konsequenz und das dann anzupacken, diesen Mumm haben nicht viele, denn, glaube ich, können sich viele eine Scheibe bei dir abschneiden. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir haben ja dieses Thema auch mental. Ich kann mich an Altenberg noch erinnern. Da war ja, sind ja 4 Läufe gewesen bei der Weltmeisterschaft und Lauf 3 im Einzel. Beim Skeleton warst du auf Rang 2 gelegen. Wimpernschlag auf 1, ein bisschen abgesichert hinten auf 3. Und alle haben ja gesagt, juhu, jetzt fahrt er auf Gold. Wow, endlich ist es soweit. Es schaute alles sehr, sehr gut aus und dann gab es eine verdammte Schlusskurve und da hast du einen richtigen Bock reingesetzt. Im Nachhinein analysiert, wie kann sowas passieren und wie bist du dann damit umgegangen, weil am nächsten Tag bist du ja wie Phönix aus der Asche, als wenn nichts gewesen wäre, auf Gold gefahren.
Ja, es war mental sehr, 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 sehr anstrengend, der Wettkampf. 4 Läufe auf extrem hohem Niveau, die Bahn stande in allen 4 Läufen auf Bahnrekordniveau. Da ist der Druck, da sind die Zuschauer, da sind die eigenen Erwartungen sehr, sehr hoch. Und wir sind nun mal in einer Rennsportart und man sieht selbst in der Formel 1 passieren den Besten, der besten Rennfahrer Kleinigkeiten. Und diese Kleinigkeiten entscheiden dann am Ende auch bei uns über kleine Platzierungen.
Kann es sein, dass, dass der Kopf vielleicht schon im Ziel war und du sagst Juhu und einfach...
Bis dahin, muss ich ehrlich sagen, war der Lauf richtig, richtig gut. Ich habe eine Einfahrt verpatzt und dadurch eine bessere Platzierung in Anführungsstrichen weggeschmissen. Dennoch, ich glaube, wenn man mir vor 2 oder 3 Jahren gesagt hätte, in Altenberg fährst du mit den Besten um die Medaillen, hätte ich gesagt, wahrscheinlich eher nicht. Jetzt ist es Realität gewesen. Wir haben quasi den Einzelwettkampf mit Abstand dominiert.
Ja.
Und das war auch eine gewaltige Teamleistung des ganzen Teams, angefangen bei Christopher Grother und auch aufgehört bei Felix Kaisinger mit dem 5. Platz. Hatten wir 4 Deutsche in den besten 5. Das spiegelt unsere Klasse und unsere Leistungsdichte nochmal wieder. Ja. Ich habe den Fehler gemacht und im Nachhinein muss ich analysieren, war ich vielleicht schon im Ziel, war ich vielleicht ein bisschen nachlässig, aber ich bin dennoch super, super happy gewesen über diese Medaille. Und ich war auch super, super happy, dass ich dann im Team mit der Jaga Lölling fahren durfte. Das war nicht selbstverständlich.
Ja.
Aber habe das auch nochmal für mich genutzt, nochmal anzugreifen, nochmal alles zu geben. Und ich denke, das, was wir da nochmal am letzten Tag abgeliefert haben.
Rausgehauen, muss ich sagen, rausgehauen.
Genau, rausgehauen haben als Team zusammen. Da bin ich schon mächtig stolz. Also wir waren zusammen. Wir sind auch in der Trainingsgruppe schon seit, ich glaube, jetzt fast 2 oder 3 Jahren schon zusammen am Trainieren. Und das war eigentlich bilderbuchmäßig, mit 100. Vorsprung da ins Ziel zu kommen. Das war genial.
Ja. Unser Talk heißt ja auch, was Souveränität bewirkt, und souverän ist einfach abschalten zu können, das eine abzuschreiben, zu sagen, okay, wäre so schön gewesen auf Gold, bin zufrieden mit Bronze, und das Glück zu haben, dann beim Teamwettbewerb dann nominiert zu sein und dann auf Gold zu fahren. Also ich glaube, da ist auch der Appell an viele, sägt kein Sägemehl, also denkt nicht zurück, was alles war, und ärgert euch, das ist verlorene Energie, sondern schaut nach vorne, was kann noch sein, und rätselt dann erst das, analysiert erst bei denen in der Selbstreflexion, was könnt ihr denn machen damit zu, was zukünftig nicht mehr eintritt. Also geniales Beispiel, wie du damit umgegangen bist. Sehr gut. Wie gehst du denn mit Angst um? Das ist eine Frage, die Ines Sterling mir im letzten Talk gestellt hat. Sie ist ja ausgezeichnet worden als mutige Nachunternehmerin, jetzt vor kurzem, erst im August, wir hatten einen Talk. Und sie hat gesagt, Mensch, wenn du mit dem Alexander Gassner sprichst, das ist ja ein Mann, das ist so ähnlich wie Bungee-Jumping, der scheut ja wirklich keinem Angst und Mut, aber stell dir mal so ganz leise die Frage, was heißt denn für ihn Mut, und wie geht er denn um mit so einem Thema hohe Geschwindigkeit, ohne großen Sturzraum da sich runterzuschmeißen in der Eisbahn?
Ja, ich denke, bei uns in der Sportart spielt Mut und eine ganz, ganz wichtige Rolle. Wir versuchen natürlich, unsere Angst runterzuspielen. Wir versuchen das mit Respekt, unsere Sportart auch zu
von Wie kannst du Angst runterspielen, Alex? Was machst du da? Was gibt es da für
Tipps? Ich denke, mental muss man sich sehr, sehr gut vorbereiten. Also man trainiert natürlich auch hunderte Fahrten in der Bahn. Man präpariert sich mental, man geht hunderte Male auch mental diese Bahn durch, versucht jede Punkte so gut wie möglich zu treffen. Und gerade im Wettkampf, wenn vorherige Starter extrem schnell unterwegs waren, kommt so einem dieser Respekt, dieses Respektgefühl nochmal in einem auf, wo man sich denkt, boah, jetzt muss ich wirklich aufpassen, dass ich mir auch nicht wehtue. Jetzt muss ich es wirklich treffen. Ja. Das schärft einem nochmal die Sinne, weil man steht am Start und nicht Larifari, sondern man weiß, man muss performen. Man muss auf die 100. genau die Punkte treffen in der Bahn. Und dann setzt man sich die Scheuklappen quasi auf. Man fokussiert sich auf das, was man kann und eben vertraut auf sich selber, auf seine Fähigkeiten. Das denke ich mal ganz wichtig. Ja. Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, um quasi bei solchen Geschwindigkeiten bei uns bis zu 146 km/h in Whistler zum Beispiel, da auch die Punkte zu treffen. Ne? Ja. Man muss da eine lange Vorbereitungsphase dann mit einberechnen. Ja. Und das denke ich mal wichtig. Also ja, und wichtig muss man sein, aber bei uns auch gut vorbereitet.
Ja. Wichtig, Alex, ist ja auch Nein zu sagen. Es gab ja auch letztes Jahr im World Cup die Situation, dass eine Bahn so schlecht präpariert war, dass ihr wirklich durch die Vibrationen kaum den Kopf oben halten konntest, bis dann die Athleten gesagt haben, wir werden nicht starten. Und das muss man sich auch vorstellen, da werden World Cup-Punkte gehen verloren. Die fahren alle um Nominierung und Platzierung für Olympia. Da sind Preisgelder dahinter. Aber dann kommt auch die Konsequenz zu sagen, nein, ich fahre hier nicht.
Definitiv. Also wir sind natürlich darauf angewiesen, dass die Bahncrew unsere Sicherheit auch dementsprechend ernst nimmt. Wir fahren mit hohen Geschwindigkeiten durch die Bahn. Und wenn wir uns nicht auf die Präparation durch die Bahnarbeiter verlassen können, dann ist es sehr, sehr wichtig, auch Nein zu sagen, weil es gibt irgendwo ein Limit, wo man dann das Risiko nicht mehr einschätzen kann. Wenn durch hohe Vibrationen oder durch schlechtes Eis, extrem schlechtes Eis, davon sprechen wir, dann keine klaren Bilder mehr für uns während der Fahrt erkennbar sind, dann spielt man quasi, dann ist man nicht mehr mutig, sondern man spielt mit seinem Leben. Genau. Das wollen wir nicht. Wir gehen ein hohes Risiko ein bei unserer Sportart, aber es hat alles eine Grenze auch für uns. Ja. Und das denke ich mal wichtig, da auch Nein sagen zu dürfen auch und auch zu können. Ja. Weil wir natürlich als Sportler zwar das Ziel haben, erfolgreich zu sein, aber das ist nicht bei uns die höchste Prämisse.
Ja, also das ist dann auch Respekt und ich glaube, da auch einmal auf sein Bauchgefühl zu hören. Also wirklich, wir haben ja das Thema Kopf heute hauptsächlich, aber da hat man Bauchgefühl und spürt, Mensch, ich glaube, das ist ein Ticken zu viel. Und dann nicht logisch nur zu denken, sondern auch mal seinen Bauch zu hören und sagen, nein, da müssen wir etwas machen, das geht nicht und das ist auch wichtig. Ja, also ein Bauchgefühl hatte ich auch, als ich das erste Mal im Winterberg nur vom Kreisel runtergefahren bin und angeschoben wurde. Es war schon gigantisch, nachdem unser Bekannter und Freund Sven gesagt hat, komm, das machen wir mal. Habe ich gesagt, juhu, mache ich, aber wow, du sitzt drauf und du liegst drauf und es wird immer schneller. Und ich hatte ja den Fehler, ich habe den Kopf hoch abgeschaut und damit kriegst du Instabilität rein und dann ging es halt links und rechts in die Bande. Aber das hat mir schon großen Respekt eingeflößt und vor dem, was ihr tut, das ist schon sehr anspruchsvoll auf einem tollen Niveau. Und ich kann nur jeden ermutigen, mal sich damit zu identifizieren, das mal anzuschauen. Wirklich großen Respekt. Es ist wirklich schön, mit dir darüber zu sprechen. Und die Frage ist immer, was können wir übernehmen in den Alltag, was können wir ins Business übernehmen? Das ist immer das, warum wir auch hier miteinander sprechen. Du warst ja im Führungstraining bei mir vor einiger Zeit und auch schon an einigen Tagen, da ging es ja um Führung. Was konntest du denn da mitnehmen? Was hast du dann über Eigenführung gelernt? Weil ich sage immer, du kannst nur dann jemand führen, wenn du selbst dich gut führst.
Ja, definitiv. Souveränität spielt, denke ich mal, auch bei uns im Team eine wichtige Rolle. Mhm. Gerade für mich in den letzten Jahren habe ich ja versucht, mein Team um mich herum aufzubauen. Das war anfangs eben auch im BSC Winterberg als Partner, als Verein für mich eine Entscheidung, wo gehe ich hin, wo fühle ich mich wohl. Und hört auf, jetzt auch bei meinem neuen Physio, Chris Delto. Da ist es für mich natürlich wichtig, souverän, sagen wir es mal so, meine Partner eben auch zu führen und eben auch die Sicherheit dem Team auch zu geben, dass wir gemeinsam ein Ziel haben und auch souverän an unseren Strukturen arbeiten. Ja. Und da habe ich sehr viel aus deinem Coaching auch mitgenommen. Ich war ja zweimal bei dir. Und auch Problembehandlung, wie führe ich mein Team, war sehr, sehr interessant. Und da habe ich meine Schlüsse rausgenommen und profitiere ja immer noch daraus.
Ja, ja, und auch diese Feedback-Kultur, einfach mit Dingen sprechen, nicht unter den Tisch kehren, sondern Feedback geben, diese Selbstwahrnehmung, dem anderen zu zeigen, was nimmst du bei ihm wahr, was wünschst du, dass es sich verändert, die Dinge einfach ansprechen, klar zu kommunizieren. Hast du da auch praktikabel umgesetzt und bin mir sicher, dass das hilft und schön, dass ich da einen kleinen Teil mit beitragen konnte, dich damit aufs Podest hochzuheben.
Ja, ja,
geht. Geht im Flug, du noch wie im Sport getrieben. Das ist interessant. Eine Frage, die dann immer da ist, so eine Überraschungsfrage. Du müsstest jetzt weg aus Aschaffenburg, welchen Gegenstand musst du mitnehmen? Du kannst nicht viel einpacken, Gegenstand. Also nicht die Partnerin, sondern welchen Gegenstand nimmst du mit, wenn du schnell fluchtartig Aschaffenberg verlassen müsstest?
Vermutlich würde ich mein Handy mitnehmen.
Haben viele schon gesagt. Jetzt wollen wir natürlich wissen, warum du. Vielleicht gibt es andere Gründe als bei den anderen Talkgästen.
Weil ich an sich viel unterwegs bin. Und die einzige Möglichkeit, meinen Liebsten über längere Zeit, wenn ich nicht da bin, nah zu sein, ist eigentlich durch Telefonate oder FaceTime. Ja. Das ist bei uns im Sport, nun mal geht's nicht anders. Man ist viel unterwegs. Mhm. Und es ist so die Möglichkeit für uns, mit dem Zuhause zu kommunizieren. Ja, ja, mit den Verwandten und mit den Liebsten, ja.
Ja, das nutzen wir auch ab und zu. Da bist du noch am Flugplatz und schreiben wir hin und her oder schreiben WhatsApp oder Glückwünsche oder Däumchen drücken oder FaceTime. Ist schon schön, da trotzdem, obwohl man auf Distanz ist, nah zu sein. Das ist schon eine gute Möglichkeit. Lass uns mal nach vorne schauen. 2022 hast du anvisiert für Olympia wieder in Peking. Was sind die nächsten Schritte? Wann geht es auf Eis? Seid ihr schon auf Eis? Ich glaube, es hat schon auf Eis zum Anschieben gewesen.
Anschub, ja. Genau, wir haben jetzt die erste Eiseinheit gehabt, also lediglich der Start, den wir trainiert haben und sind dann quasi in circa 2 Wochen das erste Mal in Altenberg wieder auf Eis, fahren unsere erste Selektion und fliegen dann für die zweite und dritte Selektion sogar nach Sigulda,
ja,
wo dann auch in circa, ich glaube, 1,5 Monaten ist es schon soweit, in 1,5 Monaten unser erster Weltcup, wenn alles gut geht, stattfindet.
Ja, ist, ja, die Zeit
geht. Fragezeichen, ja, mit der Corona-Situation. Ja. Aber wir schauen mal. Wir schauen positiv der Zukunft entgegen. Ja. Wir versuchen natürlich alles möglich zu machen, dass wir auch fahren können, dass wir Wettkämpfe austragen können. Ja. Und das ist unser Ziel, ja.
Ja, was fehlen wird, das Publikum, aber du hast jetzt im Geiste mehrere Fans. Ich glaube, durch diesen Talk, oder ich bin mir sicher, und durch den Podcast sind viele da, die sagen, ah, jetzt habe ich einen Bezug, jetzt schaue ich einmal und ich kriege mit, wann er fährt. Und mittlerweile kommt ja alles über Streaming-Dienste. Also wenn man will, kriegt man das auch. Man sieht natürlich fahren, also weltweit. Und das ist schon schön, dann das auch mitzubekommen. Dir alles Gute, eine schöne Zeit. Aber am Herzen habe ich noch eine Frage. Das ist nämlich die ich dem nächsten Gast stellen soll. Nächster Talk, den wir aufzeichnen, ist mal mit jemand, der Personalchef ist, Personalverantwortung hat für ein großes deutsches DAX-Unternehmen. Und er ist Landesentsandter in ein Land und steuert dort die ganzen Personalentwicklungen, die ganzen Personalgespräche. Und den kenne ich eben aus Seminarmaßnahmen. Und er sagt, Mensch, Theo, ich habe ihn gefragt, willst du mein Gast werden? Sagt er gerne. Und deshalb begrüßen wir das nächste Mal den Detlef Nass. Und die Frage ist, was hast du für Fragen an Herd auf dem Herzen in Richtung Personal?
Mhm. Könnte man sogar in 2 kleinen Fragen aufteilen.
Gerne.
Erstens, wie geht man zur momentanen Situation mit Corona bei solchen Personalfragen um? Gibt es da einen Unterschied zwischen der Vergangenheit und dem jetzigen Corona, eben der Situation, was hat sich verändert?
Ja.
Und ist die zweite Frage ist, oder gibt es auch Beispiele oder Muster, sagen wir es mal so, die man auch aus dem Leistungssport vielleicht auch in diesen Positionen übernimmt oder übernehmen kann, quasi im Personal und Teambuilding. Ja. Das wäre vielleicht interessant auch für mich.
Ja, ja, und ich werde die Antworten dir natürlich zuspielen oder dir den Link schicken und vielleicht haben wir sogar mal die Chance, dann über solche Parallelen zwischen Leistungssport und Personalentwicklung, Talententwicklung bis hin zu diesen Abteilungsbereichsleiter, die ja auch in einer ganz anderen Liga dann fahren, vielleicht auch manchmal kopfüber sich irgendwo hinstürzen müssen mit gutem Vorbild, dass wir da miteinander mal was machen können. Ich halte dich auf dem Laufenden.
Sehr, sehr gerne.
Einen wunderschönen Dank und wir sehen uns hoffentlich. An der Bahn wird es schwer, weil da dürfen Gäste überhaupt nicht mehr hin, da darf gar kein Zuschauer hin, aber irgendwo werden wir uns wiedersehen und darauf freue ich mich. Bleib gesund, ist das Wichtigste. Ich kenne deine langen Verletzungsblessuren, bleib gesund und hab eine schöne Zeit und wir bleiben in Kontakt. Bye, bye.
Vielen Dank, lieber Theo. Bleib gesund.
Ciao. Ja, du auch. Ciao, Alex.
Das war der Podcast, was Souveränität bewirkt. Wie hat Ihnen die Tour mit unseren Gästen gefallen? Nun wünschen wir Ihnen viel Freude beim Umsetzen. Es ist bergisch gut, wenn Sie den Podcast weiterempfehlen, teilen und auch gerne liken. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge, was Souveränität bewirkt.